SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Im Nachgang zum Messeranschlag von Solingen hat der Bundestag heute unter anderem über ein schärferes Waffenrecht und über mehr Befugnisse für die Polizei diskutiert. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die Arbeiten an der teilweise eingestürzten Carola-Brücke in Dresden. Und die Europäische Zentralbank senkt die Leitzinsen. Ein weiterer Schritt im Kampf gegen die Inflation in Europa. Der Bundestag hat heute über das geplante Sicherheitspaket der Ampelkoalition beraten. Dabei geht es um Maßnahmen, die nach dem Terroranschlag von Solingen in Kraft treten sollen. Etwa Änderungen im Waffenrecht, schärfere Regeln für Asylbewerber und Maßnahmen gegen islamistischen Terrorismus. Ruth Kirchner fasst zusammen.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD betonte, das Sicherheitspaket erfülle das fundamentale Versprechen des Staates, für Freiheit und Sicherheit zu sorgen. Sie stellte zugleich klar, dass es hundertprozentige Sicherheit in einem freien und offenen Staat nicht geben könne. Die beiden von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe sehen ein generelles Messerverbot bei Volksfesten und anderen Großveranstaltungen sowie im Fernverkehr vor. Geplant ist auch, die Ermittlungsbefugnisse der Behörden in der Terrorismusbekämpfung auszuweiten. Die Ausweisung von Ausländern, die Straftaten mit Waffen begangen haben, soll erleichtert werden. Ausreisepflichtige Geflüchtete, für die ein anderes EU-Land zuständig ist, sollen keine Sozialleistungen mehr bekommen. Der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion Thorsten Frey sagte, das Sicherheitspaket der Regierung enthalte viele vernünftige Maßnahmen. Gleichzeitig wiederholte er die Forderung der Union nach umfassenden Zurückweisungen von Geflüchteten an den deutschen Grenzen.
Die Diskussionen der vergangenen Wochen über Asylrecht, Grenzschließungen und Zurückweisungen von Migranten an der Grenze haben längst auch unsere europäischen Nachbarinnen und Nachbarn erreicht. Österreichs Außenminister hat schon vor Tagen gesagt, sein Land werde die Geflüchteten, die Deutschland abzuweisen plane, sicherlich nicht aufnehmen. Und besonders die Länder an den EU-Außengrenzen reagieren aufgeschreckt auf die Debatte in Deutschland. Immerhin wären sie dann diejenigen, die laut EU-Recht wieder deutlich mehr Geflüchtete dauerhaft aufnehmen müssten. Beispielsweise Griechenland. Moritz Pompel.
Richtung Deutschland macht Mitsotakis deutlich, Griechenland wird keine unverhältnismäßig große Last schultern, nur weil es an der europäischen Grenze liegt. Die Regierung sorgt sich jetzt vor einem Dominoeffekt Richtung Südosteuropa. Wenn andere Mitgliedstaaten nachziehen mit Zurückweisungen an der Grenze, dann könnte das Griechenland als Erstaufnahmeland in eine schwierige Lage bringen. Dazu kommt in Athen die Sorge, Deutschland könnte Flüchtlinge direkt nach Griechenland zurückschicken im Rahmen der Dublin-Verordnung. Demnach ist das Erstaufnahmeland für den Asylantrag zuständig. Doch viele Flüchtlinge reisen von Griechenland aus weiter Richtung Norden und stellen in Deutschland Asyl. Darunter sind auch Migranten, die bereits einen positiven griechischen Asylbescheid haben. Rückführungen nach Griechenland hat es jahrelang nicht gegeben, weil deutsche Gerichte die Situation in Griechenland als menschenunwürdig erachtet haben. Inzwischen sind aber vereinzelte Rückführungen wieder möglich. Athen fürchtet jetzt, das könnte auch in größerem Stil passieren. Laut der griechischen Tageszeitung Kathimerini ist ein solches Ersuchen von deutscher Seite aber bisher nicht erfolgt. Grundsätzlich kritisiert Griechenland die Dublin-Verordnung. Umso mehr hat das Land den neuen EU-Migrationspakt begrüßt. Erstaufnahmeländer wie Griechenland sollen entlastet werden. Entweder indem Geflüchtete in andere EU-Länder gebracht werden oder indem Geld fließt. Was Schengen angeht, so wünscht sich Griechenland offene Grenzen, also eine EU-interne offene Grenze Richtung Bulgarien. An der Grenze zur Türkei hat die konservative Regierung von Premier Mitsotakis ja begonnen, einen 5 Meter hohen Grenzwall zu errichten, um Migranten abzuhalten. Offene Grenzen nach Bulgarien wären für griechische Waren gut. Und die Tourismusbranche sagt, so könnten Gäste aus Bulgarien oder Rumänien leichter nach Griechenland reisen. Doch auf dem umgekehrten Weg hätten es Flüchtlinge leichter, Richtung Norden zu kommen. Deshalb setzt Bulgarien schon das um, was Deutschland jetzt auch machen will, scharf zu kontrollieren. Für Bulgarien ist das rechtlich leichter. Es ist zwar inzwischen Teil des Schengen-Raums, aber das beinhaltet bisher nur den Luft- und Seeweg.
Die UN-Konferenz für Handel und Entwicklung, UNCTAD, hat heute neue Zahlen zu den wirtschaftlichen Folgen des Kriegs zwischen Israel und der Terrorgruppe Hamas veröffentlicht. Das Bruttoinlandsprodukt im Gazastreifen sei auf ein Sechstel des Wertes vor dem Krieg gefallen, teilte die UNCTAD heute in Genf mit. Weitere Einzelheiten von Katrin Hondel.
Das Ausmaß der wirtschaftlichen Verwüstung in den palästinensischen Gebieten sei erschütternd und bei weitem schlimmer als die Auswirkungen früherer militärischer Kämpfe, berichtet die UN-Organisation für Handel und Entwicklung, UNCTAD. Demnach ist im Gazastreifen das Bruttoinlandsprodukt um 81% eingebrochen. Allein im letzten Quartal 2023, so UNCTAD Vizegeneralsekretär Pedro Moreno.
Gaza's GDP has dropped by an alarming 81% in the last quarter of 2023 alone. Gaza's economy is now less than 1/6.
Im Vergleich zu 2022 sei jetzt nur noch ein Sechstel der Wirtschaftskraft übrig. Bis zu 96% der Landwirtschaft sind laut dem Bericht zerstört, ebenso 82% aller Privatunternehmen. Kurz gesagt, die Wirtschaft ist kollabiert. Bereits vor Oktober 2023 lag die Arbeitslosenquote in Gaza bei 45%, sagte UNCTAD-Ökonom Rami Alazeh in Genf. Nun aber seien nur noch humanitäre Helfer, UN-Mitarbeiter, Ärzte und Pflegepersonal übrig.
What's left in Gaza now is just the humanitarian aid workers, local UN staff, doctors, nurses. That's it.
Auch im Westjordanland sind laut dem Bericht die wirtschaftlichen Folgen der israelischen Militärangriffe nach dem Hamas-Terror vom 7. Oktober verheerend. Die Arbeitslosenquote hat sich dort seither fast verdreifacht, von 12,9 auf 32%.
In the West Bank, what we're seeing now, it's the worst economic decline UNCTAD has registered since 1972.
Es sei der schlimmste wirtschaftliche Niedergang im Westjordanland seit 1972, so Ökonom Alazeh. Von der internationalen Gemeinschaft fordert der Bericht, den freien Fall der Wirtschaft zu stoppen, die humanitäre Krise zu beenden und die Grundlagen für dauerhaften Frieden und Entwicklung zu schaffen.
The report calls for the international community to halt this economic freefall, address the humanitarian crisis and lay the groundwork for lasting peace and development.
Dazu gehöre, so UNCTAD-Vizegeneralsekretär Pedro Moreno in Genf, ein umfassender Wiederaufbauplan für die palästinensischen Gebiete, die Aufstockung der internationalen Hilfe, die Freigabe der zurückgehaltenen Gelder und ein Ende der Blockade des Gazastreifens.
Wir bleiben beim Gazastreifen. Der Angriff des israelischen Militärs auf einen Schulkomplex dort gestern sorgt weiter für heftige Kritik. Das Gelände war zuletzt vom UN-Palästinenserhilfswerk genutzt worden. 18 Menschen wurden beim Angriff getötet, darunter nach UN-Angaben 6 seiner Mitarbeiter. UN-Generalsekretär Guterres erklärte, die, Zitat, dramatischen Verletzungen von internationalem humanitärem Recht müssten aufhören. Die israelische Armee hatte gestern mitgeteilt, der Angriff habe einem Kommando- und Kontrollposten der Hamas gegolten. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Jan-Christoph Kitzler, kommentiert.
Israel hat eine Schule im Gazastreifen angegriffen. 18 Tote hat es wohl gegeben. Und wenn es nicht furchtbar zynisch wäre, müsste man sagen, es kräht kein Hahn danach. Haben wir uns an solche Nachrichten schon gewöhnt? Auch daran, dass diese Schule natürlich schon lange keine Schule mehr ist, sondern dass dort 12.000 Menschen Schutz gesucht haben vor dem Krieg. Und ja, auch daran, dass es immer wieder heißt, die Hamas oder andere bewaffnete Gruppen hätten von der Schule aus operiert, also mitten aus einem geschützten Raum. Gewöhnt haben wir uns auch an die Erklärungen der israelischen Streitkräfte. Es habe in der Schule eine Kommandozentrale der Hamas gegeben, die man angegriffen habe mit einem so wörtlich präzisen Schlag. Mal abgesehen davon, dass es unfassbar viele dieser Kommandozentralen in Gaza geben muss, die Folgen dieser präzisen Schläge kann man anhand abstrakter Zahlen ermessen. Mehr als 41.000 Tote hat der Krieg in Gaza bisher gefordert und fast 100.000 Verletzte. Diese Zahlen unterscheiden nicht zwischen bewaffneten Kämpfern und Zivilisten, aber dahinter stehen noch hunderttausende Menschen, die um Angehörige trauern, die zu Waisen geworden sind. Viele von ihnen hätten eigentlich in eine dieser Schulen gehen sollen, die jetzt angegriffen wurde. Gerade beginnt auch in Gaza ein neues Schuljahr für rund 625.000 Schülerinnen und Schüler. Jetzt werden sie in Zelten zwischen den Trümmern unterrichtet oder auch gar nicht. Gerade werden im Gazastreifen 640.000 Kinder bis 10 Jahre geimpft, um eine Polio-Epidemie noch zu verhindern. Was für Zahlen braucht es noch, um zu verdeutlichen, wie viele Unschuldige dieser Krieg im Gazastreifen trifft? Und doch, so scheint es, macht sich nach fast einem Jahr ein allgemeines Achselzucken breit, was diesen Krieg angeht. Benjamin Netanyahu, Israels Regierungschef, ist offenbar entschlossen, ihn in einen Dauerzustand zu verwandeln. Daran ändert auch der Druck hunderttausender Israelis nichts, die auf die Straße gehen und eine Waffenruhe fordern. Nicht so sehr, weil ihnen das Leben der Menschen in Gaza besonders wichtig wäre. Es geht ihnen um die Geiseln, die immer noch verschleppt sind und die Furchtbares durchmachen, wenn sie denn noch am Leben sind. Druck von außen scheint auch nichts zu bewirken, wobei das Wort Druck mit Hinblick auf das Herumgeeiere der deutschen Außenpolitik nicht das Richtige ist. Auch die USA, die im Nahen Osten den Unterschied machen könnten, sind vor der anstehenden Präsidentenwahl immer mehr mit sich selbst beschäftigt. Mit gesundem Menschenverstand betrachtet ist klar, der Krieg in Gaza muss enden. Damit die Geiseln freikommen, damit die humanitäre Katastrophe dort bekämpft werden kann und auch, damit sich die anderen Eskalationsherde im Norden Israels mit der Hisbollah und auch im Westjordanland beruhigen. Und die vielen Opfer dieses Krieges in Israel und in Gaza brauchen eine Perspektive und eine begründete Hoffnung auf ein Leben in Frieden und Sicherheit. Die kommt sicher nicht, wenn man in Gaza weiter Schulgebäude bombardiert.
Die Meinung von Jan-Christoph Kitzler aus dem ARD-Studio Tel Aviv. Oppositionelle leben in Russland gefährlich. Das ist längst bittere Gewissheit. Seit einiger Zeit sind aber noch nicht mal mehr ihre Anwälte vor Strafverfolgung sicher. Heute hat vor einem Gericht östlich von Moskau der Prozess gegen drei Verteidiger des verstorbenen Oppositionsführers Alexei Nawalny begonnen. Der Vorwurf lautet Extremismus. Silke Dietrich berichtet.
Zuschauer und Journalisten mussten den Sitzungssaal verlassen. Die Anhörung fand ohne die Öffentlichkeit statt. Die drei Anwälte von Alexei Nawalny waren schon im vergangenen Oktober festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, Mitglieder einer extremistischen Organisation gewesen zu sein. Sie sollen Nachrichten überbracht haben zwischen Nawalny, als dieser im Gefängnis saß, und dessen Unterstützern außerhalb. Alexei Nawalny starb Anfang des Jahres in einem Straflager in der Arktis. Erst 6 Monate später haben die russischen Behörden einen Bericht über den Tod Nawalnys herausgegeben. Fazit: Es soll keine Fremdeinwirkung gegeben haben. Nawalny sei aufgrund seiner zahlreichen Erkrankungen gestorben. Am Ende hätten Herzrhythmusstörungen zu seinem Tod geführt. Die Witwe von Nawalny spricht von Vertuschung und bleibt dabei, dass ihr Mann ermordet worden sei. Sie lebt im Exil und ist in Russland als Terroristin und Extremistin eingestuft worden. Sollten die Anwälte von Nawalny verurteilt werden, droht ihnen eine Haftstrafe von bis zu 6 Jahren.
Jetzt um 17.42 Uhr weitere Meldungen des Tages von Roswitha Böhm.
Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat seinen Willen bekräftigt, weite Teile des Gesundheitssystems umzubauen. Er sagte bei der Haushaltsdebatte, man stehe vor einem Herbst der Reformen. Beschlossen werden sollen unter anderem die umstrittene Krankenhausreform und Neuregelungen für Hausärzte, um deren Arbeitsbedingungen zu verbessern. Kritik an Lauterbach kam von der Union. Sie warf dem SPD-Politiker vor, zu viel Zeit mit Ankündigungen zu verbringen. Außerdem müssten die Versicherten immer wieder mit Beitragserhöhungen rechnen. Die AfD warf dem Minister vor, dass zu viel Geld für die falschen Dinge ausgegeben werde. Für die geplante Batteriefabrik des chinesischen Herstellers S-Volt in Überherrn liegen die baurechtlichen Voraussetzungen vor. Die Gemeinde hat den Bebauungsplan und die Genehmigung zur Änderung des Flächennutzungsplans jetzt auf ihrer Internetseite veröffentlicht. S-Volt hatte in den vergangenen Monaten immer wieder betont, eine abschließende Wirtschaftlichkeitsprüfung werde erst dann durchgeführt, wenn endgültige Rechtssicherheit bestehe. Erst dann werde man entscheiden, ob die Fabrik auf dem Linsterfeld gebaut werde. Das Wirtschaftsministerium erklärte auf SR-Anfrage, es stehe weiterhin mit S-Volt in Kontakt. Die landeseigene Strukturholding Saar plane zurzeit eine weitere Erschließung des Linsterfelds in Überherrn. Der Saarländische Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft befürwortet die geplante Ausweitung der Grenzkontrollen. Landeschef Sehn sagte auf SR-Anfrage, Kontrollen seien ein effektives Mittel gegen illegale Migration und grenzüberschreitende Kriminalität. Dies hätten die Kontrollen im Zusammenhang mit der Fußball-EM und den Olympischen Spielen gezeigt. Sehn betonte, personell seien die Maßnahmen an den Grenzen zu stemmen, auch wenn sie den Beamten der Bundespolizei viel abverlangten. Ab kommender Woche soll es an allen deutschen Grenzen Kontrollen geben. Bundesinnenministerin Faeser hatte dies angeordnet. Der Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Saar-Pfalz, Markus Löw, will die Partei verlassen. Das teilte er in einem Schreiben an die Mitglieder des Kreisverbandes mit, das dem SR vorliegt. Darin kritisiert er den saarländischen Landesverband scharf und wirft ihm Vetternwirtschaft und Opportunismus vor. Löw galt als einer der letzten innerparteilichen Gegner von AfD-Landeschef Carsten Becker. Die bundesweiten Probleme bei Kartenzahlungen sind behoben. Ein Sprecher der deutschen Kreditwirtschaft teilte mit, dass Bezahlen und Geldabheben funktioniere wieder ohne Einschränkungen. Seit dem frühen Morgen hatte es flächendeckende Probleme bei Kredit-, Debit- und Girokarten von verschiedenen Finanzinstituten gegeben. Grund dafür war eine technische Störung bei einem IT-Dienstleister, der für viele Anbieter in Deutschland Kartenzahlungen abwickelt. Auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik war eingeschaltet worden. Eine Cyberattacke wurde als Ursache bereits ausgeschlossen.
Bis ins Ausland ist die Nachricht vorgedrungen, dass in Dresden in der Nacht auf gestern eine wichtige Brücke in Teilen eingestürzt ist, die Carola-Brücke. Ein shocking moment, ein schockierender Augenblick, schreibt etwa die britische Daily Mail. Sie weist darauf hin, dass die rund 130.000 Brücken in Deutschland zum Teil vor Jahrzehnten gebaut wurden und möglicherweise, Zitat, ein bisschen altersschwach seien. Der Schock sitzt tief über dieses Beispiel versagender Infrastruktur in Deutschland, auch in Dresden. Dort soll es jetzt schnell gehen mit den Abrissarbeiten, auch weil ein ungewöhnlich hohes Hochwasser droht, berichtet Lukas Görlach.
Noch am Abend soll der Abriss des eingestürzten Brückenteils beginnen. Man wolle einem möglichen Hochwasser zuvorkommen, sagt Simone Prüfer, die Leiterin des Straßen- und Tiefbauamtes der Stadt Dresden.
Es hängt alles an einem seidenen Faden. Wir haben uns entschieden, die Brückenzüge, die noch oben sind, auf der Neustädter Seite beginnend runterzuholen. Das ist einmal der durchgebogene Teil, den Sie dort sehen. Und in dem Zusammenhang dann auch der verbliebene Kragarm zum Widerlager hin, also das, was auf Neustädter Seite ist.
Technik dafür werde gerade zur Brücke transportiert.
Wir haben alle Kräfte zusammengeführt, werden wir mit gebündelten Kräften Bundeswehr abgefragt, Unternehmen abgefragt, die sind alle vor Ort, die haben ihre Technologien entwickelt, die werden beginnen. Unterstützt vom THW und von allen Einsatzkräften vor Ort. Wir wollen versuchen, diese Teile runterzuholen und abzutransportieren, zertrümmert abzutransportieren. Im Moment sind die Schienen, die Straßenbahnschienen und die Fernwärmeleitung stehen derartig unter Spannung, dass wir die vorher trennen müssen. Das wird heute auch passieren mit einer kleinen Sprengung, die wir initiieren werden, die mit Unterstützung vom THW durchgeführt wird.
Auch einer der noch stehenden Brückenzüge, Zug B, habe sich um mehrere Zentimeter abgesenkt. Dies werde gerade analysiert. In der Stadt selbst merkt man heute, dass etwas fehlt. Vor allem im Berufsverkehr.
Ja, das ist sehr stauig momentan. Also man steht viel.
Wir bewegen uns überwiegend mit öffentlichem Personennahverkehr, haben aber auch zum Beispiel eine Verwandte, die dort nahe der Brücke lebt und die zum Arzt gefahren werden muss. Also wir erleben beide Seiten und auch bei alle Probleme, die da natürlich für alle Personen rundherum daran geknüpft sind.
Also man kann jetzt wirklich gespannt sein, wie es weitergeht. Und jetzt können Sie, glaube ich, froh sein, dass die Waldschlossbrücke da ist.
Mit bestimmten Sachen muss man einfach leben lernen.
Mit dem Fehlen der Brücke leben lernen, nicht ohne zuerst die Gefahr zu beseitigen, die immer noch von der Brücke ausgeht. Die Stadt Dresden hat dafür einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse einberufen. Dieser werde sich auch nach dem Abriss zweimal täglich treffen, um über weitere Maßnahmen zu beraten.
Wir werden weiter sehr genau untersuchen, wie wir die Straßen-, Fahrrad- und Bahnverkehr in der Innenstadt stabilisieren. Dazu gehört auch eine Prüfung, ob es sinnvoll ist, die Augustusbrücke wieder für den MIV zu öffnen. Es gibt einige Argumente dafür, aber auch einige dagegen. Uns allen in der Verwaltung ist bewusst, dass einige riesige Fragen noch unbeantwortet im Raum stehen. Wie konnte das passieren? Und hat es Versäumnisse gegeben, die diese Katastrophe erst möglich gemacht haben? Es wird unsere Pflicht und Aufgabe sein, genau dies herauszufinden,
sagte Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Nachmittag im Dresdner Stadtrat. Für den Einsturz der Brücke wurde die Tagesordnung angepasst, um über den aktuellen Stand der Sicherungsarbeiten zu informieren. Wie lange die Carola-Brücke in Dresden für den Autoverkehr gesperrt sein wird, ob der noch stehende Teil überhaupt wieder befahrbar sein wird, kann im Moment noch niemand vorhersagen. Ein kompletter Neubau kann nicht ausgeschlossen werden.
Wie es nun weitergeht mit der teilweise eingestürzten Carola-Brücke in Dresden, hat Lukas Görlich berichtet. Erschwert werden die Arbeiten vor Ort durch das Elbe-Hochwasser, das für das Wochenende angekündigt ist. Diese mögliche Extremwetterlage macht auch anderen Regionen Sorgen. In Tschechien zum Beispiel laufen Vorbereitungen für ein mögliches Hochwasser auch dort und Überschwemmungen. Marianne Allweis berichtet aus Prag.
Meteorologen in Tschechien haben ihre Warnungen für die kommenden Tage noch ausgeweitet. Sie erwarten bis Sonntag starken Regen in der Mitte und im Osten des Landes und nun auch im Westen in Richtung Deutschland, etwa in Ústí nad Labem, in Pilsen und im südlichen Teil des Böhmerwalds. Die stärksten Niederschläge sind vorausgesagt für das Altvatergebirge an der Grenze zu Polen. Dort könnten bis zu 400 Liter Regen pro Quadratmeter fallen. Das wäre fast so viel wie beim verheerenden Hochwasser im Jahr 1997. Heute sieht sich das Land deutlich besser gerüstet, durch ein frühes Eingreifen und durch Investitionen in den Hochwasserschutz. Ministerpräsident Petr Fiala rief für morgen Vormittag den Krisenstab der Regierung zusammen zur Prävention.
Odborníci nás varují, že by se za určitých okolností mohla opakovat situace s povodněmi.
Experten warnen uns, dass sich unter bestimmten Umständen die Überschwemmungen von 1997 oder 2002 wiederholen könnten. Wir ergreifen seit Tagen Maßnahmen. Wir hoffen das Beste, aber wir müssen auch auf die schlimmsten Szenarien vorbereitet sein. Ab Freitagabend rechnen Experten mit einem deutlichen Anstieg der Wasserstände. In ganz Tschechien wurden Stauseen abgelassen, dadurch steigen auch die Pegel der Oder und der Elbe. Lokal werden bereits Sandsackwälle errichtet. Gewarnt wird außerdem vor starkem Wind. Auch die Slowakei bereitet sich auf Starkregen, Hochwasser und mögliche Überschwemmungen vor.
3 Monate vor seinem 88. Geburtstag ist Papst Franziskus gerade auf der längsten Auslandsreise seiner Amtszeit unterwegs. 12 Tage lang durch Südostasien. Zurzeit hält er sich in Singapur auf. Das ist die letzte Station. Bevor es morgen zurück nach Rom geht, berichtet Jennifer Johnston aus dem Stadtstaat.
In einer Straße, eine katholische Kirche, ein buddhistischer Tempel, eine Moschee. Und die Gotteshäuser stehen nicht nur baulich in einer Nachbarschaft, sondern die Gläubigen treffen sich, diskutieren, feiern, essen zusammen. Das ist kein Wunschtraum, sondern in Singapur Realität. Für Papst Franziskus ist der südostasiatische Stadtstaat damit ein leuchtendes Beispiel.
Singapur ist ein Mosaik von Ethnien, Kulturen und Religionen, die in Harmonie zusammenleben.
Erklärt er in seiner Ansprache vor Politikern und Vertretern der Zivilgesellschaft im Auditorium der Nationaluniversität von Singapur. Die Regierung führe einen konstruktiven Dialog mit allen und verhindere so, dass Extremismus und Intoleranz wachsen. Singapurs Präsident Tharman Shanmugaratnam greift das Thema in seiner Ansprache am Donnerstag ebenfalls auf.
Diversity is tolerated in Singapore.
Vielfalt wird in Singapur toleriert, aber noch mehr als das. Sie wird begrüßt und als Bereicherung angesehen. Sie definiert unsere Identität als Nation und macht uns stolz, Singapurer zu sein. Es gab eine Zeit in unserer Geschichte, in der dies anders war, zu Spannungen geführt hat. Für uns sind Solidarität und Harmonie daher von zentraler Bedeutung.
Der religiöse Friede sei nicht von selbst entstanden, sondern daran habe Singapur über Jahrzehnte hart gearbeitet. Wie diese religiöse Harmonie im Alltag aussieht, zeigt sich im Stadtteil Kampong Glam, einem Viertel, in dem besonders viele muslimische Gläubige wohnen, mit malaysischen Wurzeln. Im Mittelpunkt die imposante Sultan-Moschee. Mohammed Kosari ist hier der Manager.
Zum Ramadan hatten wir gerade eine besondere interreligiöse Veranstaltung. Jeder von uns hat seine nicht-muslimischen Freunde zu einer Moscheebesichtigung eingeladen. Und sie haben auch beim Fastenbrechen mitgemacht.
Gegenüber hat Hasimi Sin ein Restaurant mit traditionellen Speisen. Auch er erlebt das Zusammenleben der Religionen in Singapur als sehr harmonisch.
Ich denke, weil wir zusammen aufgewachsen sind, also verstehen wir ihre Kultur und all das. Ich habe zum Beispiel christliche Freunde, ich habe aber auch buddhistische Freunde.
Singapur ist ein multikulturelles und multireligiöses Land. Die Mehrheit sind mit etwa 30% Buddhisten, gefolgt von Christen und Muslimen. Ratiana Tahir und ihre Tochter Putri sind Muslime.
Ich denke, wir feiern unsere Gemeinsamkeiten anstatt unsere Unterschiede. Und wir wollen unsere Unterschiede verstehen.
Ihre Mutter nickt.
Wir konzentrieren uns auf das, was uns eint, nicht was uns trennt.
So feiern Singapurer auch landesweit und religionsübergreifend die wichtigsten Feiertage jeder großen Religion. Für den Hindu Sekhu Tabat ist das mit das Geheimnis hinter Singapurs religiösem Frieden.
Religion ist eine sehr persönliche Sache. Aber wenn es um Kultur geht, macht man einfach mit, tanzt, feiert, isst gemeinsam.
Enjoy the food.
Mit der Moschee nebenan teilen sie bei großen Festen Stühle und Räumlichkeiten, dürfen dort kochen.
Es ist nicht so, dass sie gezwungen sind, das zu tun. Es ist bei uns einfach normal.
Die Singapurer Regierung mischt zum Beispiel ganz gezielt unterschiedliche Ethnien und Religionen in öffentlich gefördertem Wohnraum. Wenn ein neues Baugebiet entsteht, wird der Platz für verschiedene Gotteshäuser direkt mitgeplant, so das Kulturministerium. So gäbe es zumindest immer eine Moschee, einen chinesischen Tempel und eine Kirche. Geplante religiöse Harmonie à la Singapur.
Heute Vormittag um 11 haben bundesweit Millionen Handys gebrummt und vibriert. Viele Sirenen haben geheult. Es war Warntag, angesetzt vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Im Saarland sei dieser Probealarm größtenteils erfolgreich verlaufen, hat das Innenministerium am Nachmittag erklärt. Nur im Regionalverband Saarbrücken, dem Saar-Pfalz-Kreis und dem Landkreis Neunkirchen sei es zu geringen technischen Problemen gekommen, die nun genau analysiert würden, heißt es weiter. Die bundesweite Bilanz wurde vor einigen Stunden in Bonn gezogen. Merle Giebeler berichtet.
Es hat alles gut funktioniert, so das schnelle Fazit von Ralf Tiesler am frühen Nachmittag. Der Präsident des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe war sichtlich zufrieden und ein wenig erleichtert. Der Warntag sei ein Stresstest für die Systeme. Heute kam es vor allem darauf an zu prüfen, ob es gelingt, alle Systeme gleichzeitig und pünktlich auszulösen. Und das habe geklappt, so Tiesler. Nachrichten auf Handys schlugen Alarm, Rundfunkanstalten wurden informiert, Anzeigetafeln im öffentlichen Raum bespielt. Zusätzlich testeten viele Kommunen ihre eigenen Warnsysteme wie Sirenen. Wie viele Menschen heute erreicht wurden, lässt sich noch nicht sagen. Dafür ist das Bundesamt unter anderem auf Rückmeldungen aus der Bevölkerung angewiesen. Noch bis zum 19. September können Bürgerinnen und Bürger ihre Erfahrungen in einer Online-Umfrage teilen. Bereits heute Mittag sei die Umfrage 50.000 Mal aufgerufen worden, so Tiesler. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben des Bundesamtes 97% der Menschen über mindestens einen Weg mit einer Warnung erreicht.
Alle 6 Wochen kommt der Rat der Europäischen Zentralbank zusammen. Sein Ziel ist, die Preise in der Eurozone stabil halten. Heute hat das Gremium entschieden, die Leitzinsen zu senken. Ursula Mayer berichtet.
Wie erwartet, senkt die Europäische Zentralbank zum 2. Mal in diesem Jahr die Zinsen. Der wichtigste Zinssatz ist für die EZB der sogenannte Einlagenzins. Diesen Zinssatz bekommen Geschäftsbanken, wenn sie das überschüssige Geld ihrer Kunden bei der EZB parken. Er ist auch wichtig für die Sparer, orientieren sich doch viele Geldanlagen wie Tagesgeldkonten daran. Dieser Zinssatz sinkt von bisher 3,75% auf 3,5%, sagt EZB-Chefin Christine Lagarde bei einer Pressekonferenz in Frankfurt.
Der Rat der EZB hat beschlossen, den Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte zu senken. Mit diesem Zinssatz steuert der EZB-Rat seinen geldpolitischen Kurs.
Auch die anderen Zinssätze sinken wegen einer technischen Umstellung sogar noch stärker. Diese Zinssenkung begründet Lagarde damit, dass die jüngsten Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen ausgefallen seien. Tatsächlich ist die Inflationsrate im Euroraum zuletzt auf 2,2% gesunken und damit auf den niedrigsten Stand seit 3 Jahren. In Deutschland lag sie mit 1,9% sogar noch darunter. Trotzdem gibt Inflationsexperte Emanuel Mönch von der Frankfurt School of Finance and Management zu bedenken.
Die Inflationsrate insgesamt ist zwar stark gefallen, allerdings liegt es vor allem daran, dass Energie- und Lebensmittelpreise stark gefallen sind. Wenn man sich Dienstleistungen und andere Güter anschaut, ist die Inflationsrate noch recht hoch. Insofern hätte man nicht unbedingt die Zinsen senken müssen, aus meiner Sicht.
Egal, ob es Haarschnitte, Hotelübernachtungen oder Restaurantbesuche seien, die Preise für solche Dienstleistungen würden teilweise noch stark steigen. Ein Problem, das auch EZB-Chefin Lagarde sieht. Das habe auch damit zu tun, dass viele Arbeitnehmer mehr verdienen würden, die Gewerkschaften in letzter Zeit hohe Lohnsteigerungen durchsetzen konnten. Trotzdem stimmen die EZB-Präsidentin die jüngsten Jahresprognosen zuversichtlich. Demnach dürfte die EZB ihr Inflationsziel von 2% in 2 Jahren erreichen, ja sogar leicht unterschreiten. Ob die Zentralbank in diesem Jahr weitere Zinssenkungen plant, lässt Lagarde bewusst offen.
We are not pre-committing to
Der EZB-Rat legt sich nicht im Voraus auf einen bestimmten Zinspfad fest.
Eine Entscheidung, die der ehemalige Wirtschaftsweise Volker Wieland begrüßt.
Der langfristige Zins für den Geldmarkt, der sich langfristig einstellt, wenn die Wirtschaft im Gleichgewicht ist,
der dürfte so zwischen 2,5% und 3% liegen. Da ist also nicht mehr viel Raum für Zinssenkungen. Man sollte also jetzt Spekulationen, dass es noch zu 2-3 Zinssenkungen in diesem Jahr kommt, sicher nicht Vorschub leisten.
Die jüngste Zinssenkung dürfte Kreditnehmern entgegenkommen. Privatleute und Unternehmen dürften günstiger Geld leihen können. Das Nachsehen haben die Sparer. Sie bekommen für ihr Geld auf Tages- und Festgeldkonten geringere Sparzinsen. Teilweise haben sich die Konditionen schon im Vorfeld verschlechtert.
Das Wetter. Morgen Vormittag ist es oft sonnig. Am Nachmittag und Abend kann es aber wieder Schauer und vereinzelt auch Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen morgen 12 Grad in Scheiden und 16 Grad in Dillingen. Am Samstag dann ein Mix aus Sonne und Wolken. Es bleibt aber weitgehend trocken bei bis 17 Grad maximal. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Ich bin Katrin Aue. Schönen Abend wünsche ich. Tschüss.